Deutschlandfunk Kultur Kriminalhörspiel.
Und Sie wollen also Ihre Tabletten absetzen, ja?
Korrekt, ja.
Wie lange geht es Ihnen denn schon so, wie es Ihnen geht?
4 Jahre. Vielleicht können auch 5 sein. So genau lässt sich das gar nicht sagen. Es hat sich so reingeschlichen.
Mhm. Familienstand?
Ledig. Also getrennt. Lotta. Eine Tochter, Lotta. 6 ist die.
Kontakt?
Was?
Ob Sie noch Kontakt haben zu Ihrer Tochter?
Selten. Zu selten.
Andere Verwandte?
Ein Vater.
Kontakt?
Selten.
Zu selten?
Nein.
Seit wann sind Sie hier bei uns in Kartenbühl?
Seit 3,5 Monaten.
Wie äußert sich bei Ihnen die Angst?
Beklemmung, Erschöpfung, Atemnot, Überforderung, sowas halt.
Reizüberflutung?
Ja, sehr schnell.
Sonstige körperliche Symptome?
Schlaflosigkeit, Kopfschmerzen, Infektionen, Entzündungen im Blut.
Sie sind kein Typ für halbe Sachen, was?
Meine Therapeutin in Hamburg hat gesagt, ich kann das Citalopram bis an mein Lebensende nehmen, solange ich nichts an der Leber habe. Aber ich will das gar nicht. Seit gestern bin ich auf 10 Milligramm runter.
Und wie geht's Ihnen damit?
Bis jetzt gut. Aber das kann ja noch kommen, oder? Das mit dem Entzug?
Entzug ist wohl nicht das richtige Wort.
Kann also noch kommen.
Ja, der Spiegel im Blut muss sich erst senken.
So, mir zittern aber jetzt schon die Beine. Und deshalb brauche ich Sie, Frau Dr. Thomsen-Brocker. Ich brauche, ja, engmaschige Unterstützung.
Ich weiß nicht, ob ich der Richtige für Sie bin.
Da, Sie haben der gesagt. Warum sagen Sie der Richtige und nicht die Richtige? Unten an der Tür, da steht psychologischer Psychotherapeut. Obwohl Sie eine Frau sind. Warum steht das denn da? Das stimmt doch gar nicht. Das ist doch falsch. Da muss psychologische Psychotherapeutin stehen. Sonst ist das völlig irreführend. Ich nenne mich ja auch nicht Kriminalhauptkommissarin Sörensen. Das wäre ja vollkommen lächerlich. Wie sieht das denn auch aus, wenn mir dann plötzlich jemand gegenüber säße und mich so anredet? Und da habe ich hier die tiefe Stimme und bin gar nicht rasiert.
Wie wär's mit morgen?
Sörensen fängt Feuer. Kriminalhörspiel von Sven Stricker.
Mein Gott, wie siehst du denn aus?
Kriminalhauptmeisterin Jennifer Holstenbeck hat ihr ganzes 35-jähriges Leben in Kartenbühl verbracht.
Wir haben einen Gast, schläft im Vernehmungsraum.
Und findet das so... Mittel.
Sie heißt Jette. Sie weiß nicht, wie alt sie ist. Sie weiß nicht, dass wir in Kartenbühl sind. Sie hat noch nie mit anderen Leuten gesprochen, nur mit ihrem Vater. Sie will uns nicht sagen, wo wir ihn finden. Sie ist blind, sie hat in einem Keller gelebt und sie hat Angst. Es ist ein Wunder, dass sie schläft. Sie muss wahnsinnig erschöpft sein.
Wo habt ihr sie her?
Ist vor ein Auto gelaufen. Heute Nacht. Barfuß, im Nachthemd.
Es ist Winter.
Ja, ich weiß das.
Was glaubst du, wie alt sie ist?
17, 20.
Moin.
Irgendwas dazwischen.
Ja, lass die erstmal schön ausschlafen. Und dann gibt's Frühstück.
Da kümmere ich mich drum.
Kriminalkommissar Anwärter Malte Schuster, erstes Behördenpraktikum, wird im Gegensatz zu Jenny sicher nicht in der nordfriesischen Provinz bleiben.
Du hast da jetzt nicht echt Frühstück aufgeschrieben.
Nee.
Ja, ich dachte schon.
Brötchen. Brötchen habe ich da drauf geschrieben. Für wen überhaupt?
Für die Jette.
Die Jette.
Malte, du bist jetzt mal ein guter Praktikant, rufst in der Leitstelle an und fragst, ob im größeren Umkreis Vermisstenanzeigen eingegangen sind.
Das ist ein Vollkorn, ohne Gluten. Meint ihr, das gibt hier überhaupt Vollkorn?
Wie ist dein Nachname, Jette? Wir machen uns etwas Sorgen. Aber du musst dringend was essen und trinken. Das weißt du ja sicher, dass besonders Trinken ganz wichtig ist.
Bist du der Teufel?
Nee, wie kommst du denn darauf?
Papa.
Dein Papa hat dich vor dem Teufel gewarnt.
Er sagt, ich darf nicht nach draußen gehen, weil Gott das nicht will.
Habt ihr
viel gebetet zu Gott?
Papa hat um Verzeihung gebeten, weil ich blind bin. Und dass ich für die Sünden der anderen büße, hat er gesagt. Und dass es eine wichtige Aufgabe ist, aber ich will nicht für die anderen büßen. Papa wird sehr wütend sein und Gott auch.
Das mit deinem Papa weiß ich nicht, aber Gott ist ganz bestimmt nicht wütend. Der hat ganz andere Sachen zu tun, da kann er doch nicht sauer auf dich sein.
Kann er wohl?
Nee, kann er nicht.
Du bist doch der Teufel, du sähst Zweifel.
Ich sehe gar nichts.
Ich will nicht zu Papa zurück, das geht nicht, das kann ich nicht.
Nein, das musst du auch gar nicht. Wenn er dich wirklich eingesperrt hat, also dein ganzes Leben lang, dann ist das verboten. Verstehst du? Dann wird er dafür bestraft. Du musst dann nicht zu ihm zurück. Aber wir können dich ja jetzt nicht auch noch verstecken. Also wir müssen das klären.
Ich habe es aufgeschnappt. Papa hat es einmal gesagt. Ich weiß nicht zu wem. Oma hat es gesagt am Telefon.
Was?
Husumer Straße 77.
Eine weiße Villa als Speerspitze einer kleinen Siedlung. Links und rechts davon drei unscheinbare Einfamilienhäuser.
Die 77 ist das linke Haus.
Kontrolle ist das Wichtigste. Selbstkontrolle. Gutes Karma und Konzentration.
Konzentration.
Was sagen wir denn dem Vater?
Keine Ahnung. Moin, wir haben Ihre Tochter, Sie Arsch. Zeigen Sie mal bitte Ihren Keller.
Klingt doch gut.
So machen wir es.
Alles okay soweit. Die Beine funktionieren. Keine Kurzatmigkeit. Kein Druck auf der Brust. Der Regen ist einfach nur Regen.
Konzentration.
Ausgeflogen.
Sucht bestimmt nach seiner Tochter. Mal hinten rumgehen.
Keine Gardinen, aber nichts zu erkennen. Die Scheiben sind verschmiert.
Sörensen, die Terrassentür ist offen.
Jetzt.
Ach, Scheiße. Auf dem Sofa sitzt ein Mann.
Tot.
Er ist vielleicht 50, glatt rasiert, fast kahl auf dem Schädel. Eingefallene Wangen.
Tot. Nie. Das geht nicht.
Er wirkt wie eine übergroße, dünne Puppe, auf die man wild eingestochen hat.
Was?
Ja, hier, das mit der Leiche. Das ist rein statistisch vollkommen unmöglich. Du kannst in so einem Kaff wie Kartenbüll nicht im September ein paar Tote haben und dann im Dezember schon wieder.
Konzentration.
Das geht einfach nicht. Das ist ja auch ungerecht den anderen gegenüber.
Wie den anderen gegenüber?
Der rechte Arm liegt schlaff auf der Lehne. Die Füße stecken in Filzpantoffeln.
Ja, hier den Rest vom Norden. Sie können doch auch mal. Warum immer wir?
Sörensen.
Nichts anfassen.
Kann der Fernseher aus.
Nichts anfassen. Spurensicherung. Dann Bestatter.
Hände in die Knie. Aufrichten. Das hier ist kein Rückfall.
Kein Rückfall.
Es geht mir gut.
Ich habe keinen Rückfall.
Das hier ist mein Job.
Hast du die Briefe auf dem Tisch gesehen? Allesamt adressiert an einen Dirk Lorenzen.
Müssen Sie es jetzt sagen.
Glaubst du, dass sie es war?
Quatsch.
Wo soll ich denn jetzt hin?
Dein Vater ist tot, Jette. Hast du das verstanden?
Ja. Das ist schlimm, oder?
Ja, das ist schlimm. Das ist immer schlimm. Egal, was für ein Mensch man war.
Ich fühle nichts. Das ist auch schlimm.
Das ist der Schock. Das kommt später.
Aber wo soll ich denn jetzt hin?
Du wolltest doch sowieso nicht zu ihm zurück. Weißt du noch?
Stimmt. Ich hätte es gekonnt. Jetzt kann ich es nicht mehr.
Wir lassen uns was einfallen, ganz sicher. Dein Vater ist nicht von selbst gestorben, Jette. Weißt du, was ein Mord ist?
Ja.
Woher?
Aus der Bibel.
In der Bibel wird gemordet.
Ja. Kain hat zum Beispiel seinen Bruder ermordet, aber das hat Gott nicht gefallen. Er hat keinen weggeschickt von seiner Familie.
Jette, sag mal, hast du deinen Vater vielleicht getötet, um auch weggeschickt zu werden?
Das habe ich nicht getan. Nein, ich habe das nicht getan. Es ist gemein, das zu sagen. Ich war das nicht. Ich habe das nicht getan.
Denk mal ganz scharf nach, Jette. Dein Vater muss gestern Abend Besuch gehabt haben. Ist doch klar, oder? Wenn du es nicht warst, muss es ja jemand anders gewesen sein. Hast du irgendwas gehört?
Ich habe doch schon alles gesagt. Papa ist runtergekommen, hat das Essen auf den Tisch gestellt, hat die Tür nicht richtig zugemacht. Ich habe gewartet und bin dann gegangen.
Wir müssen uns jetzt überlegen, was wir mit dir machen. Du kannst ja nicht ewig hier bleiben. Weißt du was von anderen Verwandten? Was ist denn mit deiner Mutter?
Ich habe niemanden.
Wer kümmert sich denn normalerweise in so einem Fall?
Jugendamt? Frauenhaus? Du?
Ich?
Ja? Naja, wieso denn nicht? Du hast Platz.
Nee, das geht nicht. Ich kann schon kaum für mich selber sorgen. Ich weiß nicht, wie das geht mit so blinden jungen
Trotzdem.
Frauen.
Trotzdem.
Nix. Was ist denn mit dir, Jenny? Oder Malte? Was ist denn mit dem Malte? Oder den Polizeiobermeister Donau und Faltermeier? Was ist denn mit dem?
Du Schluss jetzt. Du hast Platz, du nimmst Jette bei dir auf, Ende.
Weihnachten ist erst nächste Woche.
Ich weiß, Papa.
Dann verstehe ich nicht, warum du anrufst.
Wie geht's dir denn, mein Sohn? Mensch, das ist ja schön, dass du dich mal meldest. Ich habe gerade an dich gedacht. So beginnt man ein Gespräch, Papa. Oder erstmal mit sowas wie Hallo oder dem eigenen Namen.
Aber du weißt doch, wie ich heiße. Du hast ja schließlich angerufen. Was macht dein Angstgedöns?
Das ist kein Gedöns, Papa. Das ist eine Angststörung.
Der Fernseher im Hotel hier ist auch gestört, aber sie können den nicht mehr reparieren, sagt die nette Dame an der Rezeption. Der muss weg, der muss ein neuer hin.
Ja, soweit bin ich noch.
Jetzt stör dich doch nicht so an. Ich erzähle allen, mein Junge hat eine Angststörung. Und dann sagen die immer, was denn für eine Angststörung? Was soll denn das heißen, Angststörung? Wovor hat er denn Angst? Der ist doch Polizist, der darf doch keine Angst haben. Und ich sage dann immer, dass ich das auch nicht verstehe, aber dass es dir bestimmt besser ginge, wenn du wenigstens einen Weltkrieg erlebt hättest. Dann hättest du nämlich keine Zeit für diese Störung. Dann wärst du nämlich mit Wiederaufbau und Wirtschaftswunder beschäftigt und dem ganzen Quatsch.
Papa, ich brauche dich hier bei mir in Kartenbüll.
Ha!
Ja.
Aber ich bin doch in Kiel.
Ich habe hier ein Mädchen, um das ich mich kümmern muss.
Noch eins? Na, herzlichen Glückwunsch. Das hättest du mir nun wirklich auch mal früher. Ich meine, wie stehe ich denn jetzt da?
Papa, das ist doch nicht meine Tochter. Die heißt Jette. Ist vielleicht 18 oder 20. Und wir haben sie gewissermaßen auf der Straße gefunden. Die hat einen Vater. Aber der ist tot.
Und das gefällt dir natürlich.
Papa.
Na schon gut. Und die wohnt jetzt bei dir?
Ja, vorläufig. Nur vorläufig.
Macht ihr das eigentlich immer so bei der Polizei?
Nee, natürlich nicht. Sie ist blind.
Das muss in deinem Fall kein Makel sein.
Kommst du oder kommst du nicht?
Es ist komisch mit der Angst. Manchmal sind es nur Augenblicke, in denen alles den Bach herunterzugehen droht. Große Katastrophe, no future, Einbahnstraße zum Schafott. Dann dreht sich die Stimmung abrupt, von Grasnarbe zu Zuversicht. Und kaum hat man es überhaupt bemerkt, sich vorsichtig darüber gefreut, sich noch nicht einmal daran gewöhnt, geht die Reise schon wieder in die Gegenrichtung.
Moin.
Nirgendwo hintreten, ne?
Schwierig.
Ja, dann raus, sonst können wir direkt wieder aufhören. Entweder alle im Anzug oder keiner.
Das Gelände in der Husumer Straße ist bereits weiträumig abgesperrt.
Kann mir vielleicht mal jemand Bericht erstatten?
Name und Dienstrang?
Sörensen.
Schön.
KHK.
Mike Bulltop, Leiter Kriminaltechnik. Ich war mal Messdiener und da bist du ja auch mit reichlich durchgeknallten Fundis versorgt. Aber der hier hatte definitiv eine Vollklatsche.
Wieso?
Manische Ausrichtung auf Religion. Religion und Alkohol. In der Bibel wurde ja auch gesoffen, bis der Arzt kommt.
Sonst noch was?
Keine Spuren gewaltsamen Eindringens, keine aufgebrochenen Fenster, Türen oder Katzenklappen bis auf das Wohnzimmer, kahle Wände. Keine Fotos, keine Postkarten, nichts Persönliches, nichts, was Spaß macht.
Die Tatwaffe?
Zum Leben nur das Allernötigste, das dann aber teuer. Wie bitte?
Die Tatwaffe.
Welch?
Ein Blick aus dem Fenster. Da ist die Villa. Ein Mann, direkt hinter der Scheibe. Ein Hühner mit halblangen schwarzen Haaren. Vollkommen steif steht er da. Die Augen flackern selbst aus dieser Entfernung. Wie groß ist die Distanz? Vielleicht 15 Meter. Auf jeden Fall nah genug, um Einzelheiten erkennen zu können.
Ah, da sind Sie ja schon.
Haben Sie mich denn erwartet?
War doch nur eine Frage der Zeit.
Sörensen, Kriminalhauptkommissar.
Linus Hoekstra. Was ist denn da nebenan los? Sieht da faszinierend aus. Alle in diesen Ganzkörperverpackungen.
Das trägt man heute so. Wussten Sie das mit dem blinden Mädchen?
Welches blinde Mädchen?
Hat da gewohnt im Keller.
Kann ich mir nicht vorstellen. Das hätte ich doch... Sie sehen ja, wie nahe hier alles beieinander liegt.
Eben.
Ich weiß trotzdem nichts davon.
Was hat er denn so gemacht, Ihr Nachbar, der Herr Lorenzen?
Beruflich?
Ja.
Onkologe ist er, glaube ich, an irgendeinem Klinikum. Wo ist er denn?
Das glaube ich Ihnen nicht, Herr Hoekstra.
Sie kennen mich doch gar nicht. Vielleicht bin ich naiv.
Also gut, es tut mir leid, Ihnen das mitteilen zu müssen. Ihr Nachbar Dirk Lorenzen ist tot, ermordet.
Es war so ein richtiger Fernsehsatz. Es tut mir leid, Ihnen das mitteilen
zu müssen. Naja, mir tut das schon irgendwie leid.
Ja, wegen der Arbeit, die Sie jetzt haben.
Der ist halt eine Brücke, der Satz. Der leitet über zu dem schlimmen Teil, weil der ohne die Brücke zu brutal wäre, zu gefühllos.
Aber man weiß doch schon, was kommt, wenn die Brücke beginnt. Da kann man die auch weglassen, finde ich. Der Tod ist doch keine Insel, der ist doch auf dem Festland, der Tod. Der gehört doch dazu.
Was machen Sie denn so beruflich?
Ich bin Übersetzer.
Und wohne in dieser Villa hier? Ich dachte immer, das wäre eher sportlich bezahlt.
Kommt auf die Sportart an. Was wollen Sie eigentlich von mir, Herr...
Sörensen, Kriminalhauptkommissar. Ich habe eine besondere Bitte.
Nein?
Nein.
Sie wollen, dass ich mitkomme und die Leiche identifiziere. Das mache ich nicht. Ich kann nicht einfach auf die Straße gehen und irgendwelche Leichen identifizieren. Tut mir leid. Ich muss drinnen bleiben.
Immer?
Immer.
Na, gut, dann zeige ich Ihnen ein Foto der Leiche. Moment. Hier.
Wer ist das?
Wie, wer ist das? Ich dachte, das ist Dirk Lorenzen.
Also keine Ahnung, wer das ist. Dirk Lorenzen ist das jedenfalls nicht.
Wie bitte?
Du telefonierst bitte mal die paar Kliniken im Umkreis ab und findest raus, wo dieser Dirk Lorenzen angestellt war. Oder ist. Was weiß ich, wer hier gerade tot ist und wer noch arbeitet. Und dann sollen die dir ein Foto schicken. Ja, werden ja wohl eins haben. Also spätestens in der Akte oder Bewerbungsmappe oder was weiß ich. Also ich schicke dir gleich auch eins. Vom Handy auf den Computer. Also ein Foto von der Leiche, okay?
Okay. Ein schlimmes Foto?
Kaffee hinstellen vorher. Und sonst noch was?
Ein Dirk Lorenzen ist 1997 aus der Kirche ausgetreten. Am 16. Oktober.
Ja, okay.
Naja, und das Komische ist, nicht nur er. Also, wenn man sich das mal so anguckt, dann treten hier in Kartenbühl und drumherum pro Jahr so 2 bis 3 Leute aus der Kirche aus. Ja. Aber am 16. Oktober 1997 gleich 5 auf einmal.
Hast du den Namen?
Ich habe eine Liste.
Ja, und?
Vielleicht möchtest du ja mal mit Polizeiobermeister Faltermeier sprechen. Er ist auf dem Marktplatz.
Die Pause vorbei.
Pause vorbei.
Tom Faltermeier ist ein großer, schwerer, alter Mann.
Herr Faltermeier.
Kurz vor der Pensionierung.
Wer ist Giesche?
Wir haben eigentlich nichts gemeinsam.
Meine Frau ist das.
Sein Zuhause sind die Straße, die Felder, der Krug.
Was ist denn mit ihr?
Mein Zuhause ist der eigene Kopf.
Die ist mir gerade begegnet.
Das glaube ich nicht.
Auf einer Liste.
Ach so. Ja.
Ihre Frau ist aus der Kirche ausgetreten am 16. Oktober 1997.
Das ist Quatsch.
Doch.
Müsste ich das nicht wissen? Das müsste ich doch wissen, oder?
Eigentlich schon.
Weiß ich aber nichts von. Wir müssen mit dir sprechen, oder? So, ich sag mal, das ist ein bisschen kompliziert bei uns.
Okay.
Denken Sie sich nichts, wenn Sie hier reinkommen. Polizeiobermeister verdienen nicht viel Geld.
Das muss Ihnen doch nicht peinlich sein.
Wer sagt es mir, was peinlich ist? Giesche! Mein Chef ist da!
Tja, warum tritt man aus der Kirche raus?
Sagen Sie es mir.
Das Schlafzimmer ist abgedunkelt.
Weil die Kirche einem nicht hilft.
Die Luft stickig.
Weil sie nie geholfen hat.
Ich sehe nur Haare.
Oder weil man seinen Glauben verloren hat?
Ich habe meinen Glauben nicht verloren.
Viele graue Haare.
Kennen Sie einen Dirk Lorenzen?
Überall.
Seltsam, dass das nochmal wichtig wird.
Warum sind Herr Lorenzen und Sie aus der Kirche ausgetreten? Gemeinsam. Mit den anderen.
Hat er es Ihnen erzählt?
Wer? Was?
Mein Mann? Das mit Moritz?
Nein.
Moritz ist unser Sohn. Wir trauern auf verschiedene Weise, Herbert und ich. Er lenkt sich ab. Aber ich kann das nicht. Konnte das noch nie. Ich habe nach Erlösung gesucht. Und dann habe ich Dirk kennengelernt. Er hat eine Idee von der Welt, von Gott. Wir sind uns näher gekommen.
Ach, Scheiße. Weiter.
Wir haben Theater gespielt. Ich habe immer gerne Theater gespielt. Aber nach Moritz Tod, ich wollte erst nicht, aber er hat mich überredet. Christliches Theater, Stücke über Gott und den Menschen, seinen Platz in der Welt. Was mit Moritz passiert ist, war richtig so. Gott hat ihn zu sich genommen, weil die Erde kein Ort für ihn war.
Das halte ich nicht aus.
Moritz hat auf nichts reagiert, nie. Nicht auf Geräusche, nicht auf Kitzeln, gar nichts. Er war in sich gefangen. Ein halbes Jahr lang. Und dann hat er einfach aufgehört zu atmen.
Das tut mir leid. Das ist...
Er war 6 Monate alt, verstehen Sie? 6 Monate.
Mit wem genau haben Sie alles Theater gespielt?
Wir wollten eine eigene Kirche gründen. Das Alte Testament, die Grundregeln. Ich fand das damals gut.
Und heute?
Sehen Sie mich doch an.
Wer war damals dabei, außer Dirk Lorenzen?
Ein Freak, glaube ich. Ein Guido, Martina, das war seine Freundin. Und irgendwas mit Alina oder so ähnlich.
Nur die Vornamen?
Die Nachnamen waren nicht wichtig.
Wussten Sie, dass Dirk Lorenzen eine Tochter hat?
Jeder hat doch Kinder.
Ein blindes Mädchen, sie heißt Jette.
Blind ist nicht gut, blind ist gar nicht gut.
Was glauben Sie denn, was daran nicht gut ist?
Blind heißt nicht von Gott gewollt. Schauen Sie, was Gott mit meinem Moritz gemacht hat. Gott straft Menschen durch Behinderung. So steht's in der Bibel.
Dirk Lorenzen hat seine Tochter im Keller eingesperrt. Ihr Leben lang.
Dirk wollte sie nur beschützen, bestimmt.
Vor der Welt oder vor Gott?
Das lässt sich nicht trennen.
Kennen Sie den Mann auf diesem Foto?
Wer ist das?
Weiß ich noch nicht. Der saß heute Nacht in Dirk Lorenzens Wohnzimmer.
So?
Ja, so. Haben Sie noch Kontakt zu Lorenzen?
Nein. Schon lange nicht mehr.
Wie lange?
10 Jahre, 15 Jahre. Ich weiß nicht. Es verschwimmt alles.
Ja, so, ne Mann.
Papa, schön, dass du da bist.
Der Alfred ist ja eine echte Spaßkanone.
Der Alfred also.
Hat er nichts von geerbt, ne?
Nee.
Hat hier denn auch noch irgendjemand irgendwas getan in der Zwischenzeit? Also beruflich, meine ich.
Ich weiß jetzt, wo Jettes Vater arbeitet.
Ja, und?
Klinikum Nordfriesland in Niebühl. Internistische Abteilung. Facharzt für Hämatologie. Foto habe ich zugemeldet bekommen. Eindeutig nicht die Leiche.
Ja, mal eine blöde Frage. Zur Arbeit ist er heute nicht erschienen, oder?
Das ist ganz schwer zu sagen.
Warum?
Habe ich vergessen zu fragen.
Dann ruf da bitte nochmal an und klär das. Und wenn der da nicht erschienen ist, wovon wir mal ausgehen können, ja, dann ist hier aber mal Fahndung angesagt. Großfahndung, mit allem, was im Umkreis schon mal eine Uniform getragen hat.
Junge, Junge, ich habe schon begriffen, dass du hier der Chef bist. Musst du gar nicht so heraushängen lassen. Meinen Respekt bekommst du sowieso nicht.
Papa, du fährst jetzt mit der Jette zu mir nach Hause. Deichweg Nummer 20. Malte, du klärst das und dann findest du raus, wo die Leute auf der Liste wohnen. Jenny, dich brauche ich noch.
Bis auf einen wohnen die alle noch in Kartenbüll. Und der eine ist tot. Ein gewisser Lüder Pedersen.
Wann gestorben?
Anfang des Jahrtausends. In Neuseeland beim Bergwandern verunglückt.
Was fährt er auch so weit weg?
Ja, und hier ist das sicherer, oder was?
Aber das Beste kommt noch. Freak Jakobs, Guido Jessen und Martina Brasch. Das sind 3 der Namen auf der Liste.
Ja, ich erinnere mich. Und?
Die wohnen alle in der Husumer Straße 71 und 73.
Bei Dirk Lorenzen?
Was?
Bei Linus Hoekstra, genau.
Ja?
Der Mann ist schmal, klein, drahtig, längliches, blasses Gesicht, Stoppelhaarschnitt und Nickelbrille.
Um diese Uhrzeit?
Was denn? Wir haben doch gerade mal 5.
Wir essen zeitig.
Ja, dann entschuldigen Sie die Störung.
Sind Sie Freak Jacobs?
Ein Haus weiter.
Moment, dann wohnt hier also eine Frau Brasch?
Das ist meine Frau.
Die müssen wir sprechen.
Die ist in der Küche mit den Kindern.
Ja, das ist ja nun kein Ausschlusskriterium.
Wir haben 5.
Dann vielleicht doch.
Was ist denn los?
Eine wildgelockte, brünette Frau um die 40 in einem knöchellangen Rüschenkleid.
Das ist wegen Dirk. Ich habe die Absperrung gesehen. Was hat er denn?
Sie ist schwanger. Vielleicht 6. Monat.
Ich gehe mal.
Frau Brasch, das tut mir sehr leid jetzt, aber wir haben im Haus von Dirk Lorenzen eine Leiche gefunden, heute Morgen.
Dirk ist tot?
Nein, er selbst wird vermisst.
Wann haben Sie ihn das letzte Mal gesehen? Gestern. Gestern Abend. Wir sind uns zufällig begegnet auf dem Hof.
Um wie viel Uhr war das?
Gegen 8. Sind Sie befreundet? Ja, sicher. Sehr eng sogar, wir alle hier.
Waren Sie schon mal in seinem Keller?
Natürlich nicht. Wieso, was ist denn da?
Seine Tochter, Jette. Sie hat da gelebt.
Was? Haben Sie das gewusst? Nein. Ich weiß nichts von einer Tochter. Wir haben uns nie bei Dirk getroffen, immer nur bei Linus.
1997, da sind Sie aus der Kirche ausgetreten, richtig?
Das stimmt.
Zusammen mit Gesche Faltermeier, Dirk Lorenzen und ihrem Nachbarn hier, Freak Jacobs.
Wir wollten eine neue Kirche gründen, eine Freikirche.
Und Linus Huxtra ist Ihr...
Übersetzer. Er übersetzt die Bibel neu. Wir bezahlen ihn dafür.
Und Sie wollen wirklich nichts mitgekriegt haben von dem Mädchen? Ich meine, Sie sind doch hier nur ein paar Meter...
Nein! Und warum sollte Dirk seine Tochter...
Sie ist blind.
Ach so, verstehe. Sind Ihre Kinder gesund? Ja, natürlich. Was hätten Sie gemacht, wenn Sie ein behindertes Kind hätten? Hätten Sie das Kind geliebt? Ich sage gar nichts mehr.
Wenn wir jetzt zu Ihrem Nachbarn gehen, diesem Freak Jacobs, was glauben Sie, was er dazu meint? Zu der Leiche? Zu dem versteckten Kind?
Da ist Licht an. Fragen Sie ihn doch.
Die machen mich alle wahnsinnig. Dieses ganze Gelände hier, diese ganzen Scheinheiligen, scheinheilig sind sie.
Wieso? Man ist doch nicht gleich scheinheilig, nur weil man an Gott glaubt. Kann doch jeder halten, wie er will. Angeline.
Ja, und die Türen stehen auch alle offen, also auf den Sack geht mir.
Jetzt komm mal wieder runter. Hörst du das?
Nein! Ach, scheiße!
Fallen lassen!
Zwei Männer. Der eine liegt auf dem Rücken, Blut. Der Teppich um ihn herum ist dunkelrot eingefärbt.
Ein Muster.
Der andere beugt sich über ihn.
Das ist er.
Dirk Lorenzen, das Messer auf den Boden, okay?
Nein, 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 nein.
Niemandem passiert hier was.
Es ist alles falsch. Alles ist falsch.
Was? Was ist falsch, Herr Lorenzen?
Ich weiß doch. Ich weiß genau, was Sie denken. Sie müssen das ja denken. Sie sollen das auch denken. Jemand will, dass Sie das denken.
Was?
Dass ich das war. Sie denken, ich habe Freak umgebracht.
Nein.
Hab ich aber nicht.
Ja, dann können Sie jetzt das Messer schön dahinlegen, aufstehen und sich mit uns unterhalten.
Das hier ist eine Falle und Sie sind ein Teil davon.
Wir haben Ihre Tochter gefunden, ja?
Ja.
Sie ist bei uns.
Geht es ihr gut? Ich will, dass es ihr gut geht.
Ja, dann lassen Sie jetzt erstmal das Messer fallen.
Dann nehmen Sie mich fest.
Naja, das lässt sich bestimmt nicht ganz vermeiden.
Wie heißen Sie nochmal?
Sörensen.
Herr Sörensen, ich weiß nicht, wer das war. Aber ich weiß nicht.
Da ist er ja endlich. Zu dieser unchristlichen Stunde. Ich erzähle Jette gerade, was es hier auf dem Deich Tolles zu sehen gibt.
Es ist stockfinster.
Störe nicht und lerne. Da vorne zum Beispiel läuft eine ganze Herde Schafe den Deich entlang. Das vorderste Schaf ist der Anführer, das mit der schwarzen Krause am Hals. Das Blöde ist nur, dass Schafe so dumm sind, dass die nicht mal wissen, dass die einen Anführer haben. Und deswegen hören die auch auf nichts. So ein Schaf hat wirklich das anspruchsloseste Leben, das man sich vorstellen kann. Toll ist das.
Warum kann ich sie nicht hören?
Das liegt am Wind. Aber Schafe sind auch sehr, sehr rücksichtsvoll. Die stören nicht gern, laufen meistens auf Zehenspitzen.
Schafe haben Zehen?
Im weitesten Sinne.
Wir haben deinen Vater gefunden, Jette.
Sohn.
Wo ist er?
Im Gefängnis. Polizeigewahrsam nennt sich das.
Hat er nach mir gefragt?
Ja, natürlich. Ich habe ihm gesagt, dass es dir gut geht.
Kommt er mich zu holen?
Muss das jetzt sein?
Er scheint 2 Leute ermordet zu haben, dein Papa. Einen Unbekannten und euren Nachbarn. Jacobs heißt er. Freak Jacobs.
Warum? Verdammt nochmal. Bist du bescheuert?
Mein Papa hat niemanden umgebracht.
Ja, das sagt er auch.
Was bist du nur für ein Mensch? Wie kannst du das hier so kaputt machen?
Ja, ganz einfach geht das. Siehst du doch.
Ich sag dir mal was.
Du erträgst es nicht, dass es jemandem gut geht. Spürst du deine verdammte Traurigkeit nicht so, wenn alle anderen auch traurig sind, oder was?
Was ist, wenn ich es war? Ich weiß es nicht. Ich kann mich nicht erinnern, was ist, wenn ich es war.
Ach, Quatsch. Warum? Warum um die Zeit? Es ist 2:30.
Ihre Tochter sagt, sie waren das nicht. Das mit den Morden.
Da hat sie recht.
Was ist mit der ersten Leiche? Wer ist das? Ein Freund? Ein Fremder? Eine Zufallsbekanntschaft? Also ein Freund.
Ja.
Name? Das wird schon jetzt kein gutes Gespräch mehr.
Er hat mich besucht. Überraschend. Nach langer Zeit, nach sehr langer Zeit.
Wie lange hatten Sie keinen Kontakt?
20 Jahre.
Weiter?
Wir haben geredet, was getrunken, was man halt so macht.
Okay. Und der Fernseher?
Was?
Warum war der Fernseher an? Wenn mich ein alter Freund besucht, den ich seit 20 Jahren nicht gesehen habe, mache ich doch nicht den Fernseher an. Dann rede ich mit dem. Fernsehen kann ich auch in den 20 Jahren dazwischen.
Vielleicht musste ich ins Bad, weil mir schlecht war. Ich weiß nicht mehr.
Weiter.
Und dann, also die Wände, die sind sehr dünn. Vielleicht wollte ich nicht, dass er mich hört. Mir war bestimmt schlecht. Ich vertrag nichts.
Herr Lorenzen, die Spurensicherung war in Ihrem Haus. Sie sind kein Gelegenheitstrinker, Sie sind Alkoholiker.
Bin ich nicht.
Ach, mir egal, wie Sie das nennen. Weiter.
Weiter, weiter. Warum sagen Sie immer weiter? Es gibt kein Weiter. Ich kann mich nicht erinnern. Ich bin in meinem Bett aufgewacht, im Dunkeln. Bin runter ins Wohnzimmer und da saß er. Tot. Und Jette war weg.
Hatten Sie Ihrem Freund von Jette erzählt?
Kann sein.
Da erzählen Sie also einem alten Freund von Ihrer Tochter, die Sie im Keller gefangen halten. Nach 20 Jahren Geheimhaltung. Und dann wachen Sie in Ihrem Bett auf, finden die Leiche und rennen rüber zu Freak Jacobs. Um wie viel Uhr war das denn?
Vielleicht 6:30. In so einer Situation guckt doch niemand auf die Uhr.
Und der hat sich nicht erschrocken, der Freak, als Sie da plötzlich vor ihm standen?
Keine Ahnung, er hat sich nichts anmerken lassen. Ich bin nach oben und habe bis nachmittags geschlafen. Mit einer Tablette.
Und dann?
War keiner da. Freak war arbeiten. Einfach so. Ich bin nochmal abgehauen, hinten raus, über die Felder, war irgendwann am Watt. Hab gedacht, ich falle da einfach rein, Kopf nach unten und Ende. Aber ich hab's nicht geschafft. Es wurde dunkel, alles scheiße, ich hab gefroren. Da bin ich wieder zurück zu Freak. Bin durch die Hintertür rein und da lag er. Einfach so. Das Messer an der Brust. Ich hab's rausgezogen. Gedacht, ich kann vielleicht noch. Ich meine, ich bin ein Arzt. Ich habe heute im Krankenhaus gefehlt. Ich habe noch nie gefehlt. Das war das erste Mal.
Morgen werden Sie auch wieder fehlen. Das ist also alles, ja? Das ist Ihre Geschichte.
Ja.
Warum genau haben Sie Jette eingesperrt? Wegen Ihrer Behinderung? Wegen Gott?
Ich bin ein gläubiger Mensch. Ich handle nach dem Willen Gottes.
Das ist ziemlich widerlich.
Sie wissen nichts. Sie wissen nichts von dem, was auf der Welt wirklich passiert. Sie werden das jüngste Gericht nicht überleben.
Ich gehe da gar nicht erst hin.
Es ist verboten, sein Kind einzusperren, das weiß ich. Das verstehe ich auch. Aber ich habe niemanden ermordet.
Sie reden und reden, aber Sie helfen mir nicht.
Ich weiß nicht.
Ja, dann geben Sie mir irgendwas. Jette ist was?
Jette ist nicht meine Tochter.
halb sieben. Noch dunkel. Eine Entscheidung. Jetzt. Die andere Hälfte der Tablette nehmen, bei 10 Milligramm bleiben. Vorläufig zumindest. Oder eine komplette nehmen.
20 Milligramm.
20 Milligramm für ein ruhigeres Leben.
Wäre das nicht schwach? Das wäre doch schwach, oder? Sofort wieder einzuknicken? Vor etwas so Kleinem.
Hauptsache, es geht dir gut. Ist doch völlig egal, wie das zustande kommt und wie viel davon du selbst bist. Nimm die bescheuerten 20 Milligramm und mach dir keine Gedanken.
Wenn du das Zeug weiternimmst, gehörst du nicht dir. Und du willst dir doch selbst gehören, oder etwa nicht? Du bist doch kein Junkie, verdammt nochmal. Kneif die Backen zusammen und halte es aus. Es geht vorbei.
Ja, aber wenn du dir das Bein gebrochen hast, wirfst du ja auch nicht die Krücken weg, bevor der Bruch verheilt ist.
So, das wollen wir ja mal sehen.
Die halbe Tablette. Nur die halbe.
Selbstgespräche? Kein Problem. Lass dich nicht stören. Das sind die besten Gespräche überhaupt. Niemand sonst versteht einen besser.
Jettes Vater ist nicht Jettes Vater.
Das sagst du ihr aber nicht. Nicht beim Frühstück.
Du hältst mich wohl für vollkommen unempathisch.
John, warst du gestern Abend eigentlich dabei auf dem Deich? Für dich ist Empathie doch eine Atemwegserkrankung.
Ah ja?
Na ja, sicher. Ich weiß gar nicht, woher du das hast.
Woher ich das hab? Von dem Mann, der aus meinem toten Hans einen Schaschlikspieß machen wollte.
Ja, mein Gott, ich wollte dich halt aufheitern. Da lag das kleine Ding und war zu nichts mehr nütze.
Ich hab Rotz und Wasser geheult.
Streitet ihr wieder?
Nein. Ich geh mal kurz. Ja?
Bullhaupt.
Es ist halb sieben.
Ja, das weiß ich. Ich kann auch einfach wieder auflegen.
Das wäre ja jetzt kontraproduktiv.
Richtig. Sie sind sich vollkommen sicher, dass es sich bei der Leiche auf dem Sofa nicht um Dirk Lorenzen handelt.
Was ist das denn für eine Frage? Dirk Lorenzen sitzt in Gewahrsam ohne Sofa, das wissen Sie doch.
Wegen der DNA. Das passt alles nicht zusammen.
Ich verstehe kein Wort.
Weil, naja, Dirk Lorenzen, also der Typ, der im Haus 99% aller Spuren hinterlassen hat,
ja?
Nicht der Vater von Jette ist, sondern der Typ mit den 17 Messerstichen, der jetzt hier bei uns auf dem Tisch liegt.
Leiche Nummer 1.
Leiche Nummer 1.
Leiche Nummer 1 ist der Vater von Jette.
Sie haben ein unnachahmliches Talent, die Dinge auf den Punkt zu bringen, Sörensen. Machen Sie was draus.
Das ging aber schnell.
Nur um das mal klarzustellen. Das, was Sie da haben, das ist ein Motiv, okay? Der echte Vater von Jette besucht Sie, erkennt die Zusammenhänge und da dreht er natürlich durch. Sie wollen nicht, dass er Ihnen Jette wegnimmt, also bringen Sie ihn um. Ende der Geschichte.
Durchgedreht ist er?
Ja, sicher.
Und sitzt hinterher in Hausschuhen auf meinem Sofa? Herr Sörensen, das ist für Sie schwer zu verstehen, aber ich bin nichts als ein Werkzeug. Ein Werkzeug Gottes. Sie nehmen mich viel zu wichtig.
Religiöser Fatalismus. Ich wusste gar nicht, dass es sowas gibt.
Der Mensch hat zwar den freien Willen, nicht an Gott zu glauben. Das heißt aber nicht, dass Gott ihn nicht dennoch führt.
Okay. Sie sind ein Fanatiker. Es ist gut, wenn Sie mich da ab und zu dran erinnern. Was ist mit Ihrem Oberfanatiker? Linus Huckstra. Weiß der, dass Sie Jette bei sich hatten?
Ja.
Wer noch?
Niemand.
Ist gerade ungünstig, Jenny.
Aber wichtig. Ich habe mit Frerk Jakobs Ex gesprochen. Yvonne heißt die. Wohnt jetzt in Osterbüll. Sie sagt, dass das eine Sekte ist da bei uns. Ja, die ist vor denen geflohen.
Vor wem genau?
Linus Huckstra. Aber auch vor Martina Brasch und Dirk Lorenzen. Die haben die richtig verfolgt und bedroht.
Ach.
Ja. Und ich habe ihr das Foto gezeigt von der ersten Leiche.
Ja.
Sie sagt, das ist Lyder Pedersen. Der Mann, der angeblich in Neuseeland ums Leben gekommen ist.
Danke, Jenny. Das ist super Arbeit. Nochmal zum Anfang zurück. Erinnern Sie sich an Gesche Faltermeier?
Natürlich. Die Theatergruppe. Gesche fiel ein bisschen raus. Sie war älter als wir, aber ich habe sie gemocht.
Sie hatten eine Affäre.
Wir haben uns Halt gegeben. Gute Gefühle zur passenden Zeit. Das ist alles.
Wer hat denn da alles mitgemacht?
Die Leute vom Hof.
Die Frau von Frerk Jakobs?
Ja, die auch. Aber Yvonne war damals noch nicht eine Frau.
Und sonst noch? Denken Sie nach.
Andine.
Welche Andine?
Andine Thomsen-Brocker. Psychologin ist die. Hat heute eine Praxis am Marktplatz. Sie hat Linus damals richtig nachgestellt. Der große Mann und die kleine Frau. Die war auch schon etwas älter.
Und er kann sein Haus nicht verlassen.
Ja, das stimmt.
Ist das nicht auch so eine Art Behinderung?
Gott ermöglicht ihm damit, sich auf die Bibel zu konzentrieren.
Was man mit Worten alles erklären kann.
Was ist das? Ich bin müde.
Lyda Pedersen.
Was?
Der Tote auf ihrem Sofa. Lyda Pedersen.
Sie sind wirklich schnell. Ich hatte gedacht, er ist tot. Aber das war alles inszeniert, damit er wegkommt von uns. Und fast 20 Jahre später steht er vor der Tür und klingelt. Einfach so. Eine Katastrophe. Ich wusste gar nicht, was... Ich habe ihn erstmal ins Wohnzimmer. Wir haben geredet. Er hat von seiner Maori-Frau erzählt, von zwei Söhnen. Ich von dem Hof, von Linus, von Freak. Das wollte er aber alles gar nicht hören. Ich habe gemerkt, dass er auf irgendwas hinaus will, was er sich nicht traut zu sagen. Und ich wusste auch auf was. Wir haben da gesessen und getrunken und irgendwann habe ich es ihm gesagt.
Das mit Jette.
Das mit Jette. Das Nächste, was ich weiß, ist, dass ich in meinem Schlafzimmer aufgewacht und nach unten gegangen bin. Und da saß er. Tot. Und Jette war weg.
Nur um das klarzustellen. Wir haben uns jetzt hier wie ganz normale Leute unterhalten. Das heißt aber nicht, dass ich Sie nicht trotzdem scheiße finde.
Finden Sie, was Sie wollen, Herr Kommissar. Mein Selbstwertgefühl ist ausschließlich mit Gott verknüpft. Sie und alle anderen, Sie können mir nichts.
Sie war eine Frau, sehr klein, alt, hat gesagt, sie ist eine Therapeutin.
Frau Thomsen-Brocker?
Den Namen kann sich doch kein Mensch merken, aber das klingt nach ihr.
Hat sie Jette gesehen?
Ja, sicher, die stand hier direkt neben mir. Ich habe behauptet, das ist deine Tochter.
Lotta ist 6, Papa.
Das fand Frau Tom-Tom-Brockhaus auch komisch.
Was wollte sie denn?
Die Frau hatte Absagen. Die Absagen und ein bisschen herumschnüffeln, glaube ich. Die war sehr unsympathisch. Sind Therapeuten immer so unsympathisch? Warum gehst du dann dahin? Wenn du was Unsympathisches willst, kannst du doch einfach mich anrufen.
Bleib mit Jette im Haus. Lass niemanden rein. Nichts mehr mit am Deich rumrennen, okay?
Okay.
Könnt ihr langsam mal aufmachen?
Leerlauf ist nicht gut, wenn man so übermüdet ist. So nervös, so beeinträchtigt von dem eigenen Scheißkörper. Leerlauf hält die Schlange in Bewegung. Die Schlange im Bauch.
Das gibt das doch nicht. Das ist Schikane. Der weiß genau, dass wir das sind. Der hat uns längst gesehen. Aha.
Die gehen mir echt auf den Sack mit ihren offenen Türen hier.
Das ist...
krass.
Die gesamte Eingangshalle der Villa ist umgebaut worden. Ein Versammlungsraum mit Sitz- und Kniebänken. Einer kleinen Bühne, einem Altar, Liebe, einer Jesusfigur und einer ausgestellten Freude, aufgeschlagenen Riesenausgabe der Bibel mit vergoldeten Seiten.
Kraft.
Neben der Bühne steht ein Flipchart.
Demut.
Wird begriffen wie aus einem Motivationsseminar.
Gott.
Und jetzt?
Da fehlt was. Da hing mal ein Kreuz.
Vielleicht in der Reinigung. Herr Hoekstra?
Ja, von wegen kann das Haus nicht verlassen. Lass mal nach oben gehen.
6 Zimmer, 6 Türen.
Kraft.
Durchsuchen?
Dürfen wir nicht.
Na dann, los.
Ich links, du rechts.
Gibt's doch nicht.
Komm mal her.
Nee, du.
Nein, immer du.
Ich komm nicht, du kommst.
Aber ich hab hier was.
Ja, ich auch und ich bin der Ranghöhere.
Ah ja, du hast deine Kamera am Fenster gefunden. Glückwunsch, jetzt komm her und sieh dir das Gesamtkunstwerk an.
6 Monitore.
Alter.
Das ist ja wie im Gefängnis. Reality-TV. Das da ist Lorenzens Haus, daneben das von Freak Jacobs, dann das von Martina Brasch.
Guck mal, das ist Lorenzens Gebetszimmer.
Mhm.
Gestochen scharf.
Und das Schlafzimmer hier? Das ist wahrscheinlich bei den Braschs, oder?
Ja, da ist auf jeden Fall am meisten los. Guck mal hier, die Festplatten. Beweismaterial ist das.
Wie er die Morde begeht, meinst du?
Zum Beispiel. Das Arbeitszimmer. An einem Schreibtisch, direkt vor dem Fenster, sitzt Linus Hoekstra auf seinem Stuhl, den Kopf auf eine geöffnete Klatte gelegt. In seinem Rücken der horizontale Balken einer Stahlkonstruktion.
Da ist es ja, das Kreuz.
Finden Sie nicht, Sie machen sich insgesamt ein bisschen zu wichtig?
Herr Bulthaupt!
Im Ernst, was soll denn das werden?
Ist das jetzt ein Serienkiller oder was? Ich dachte, sie hätten den Täter längst. Das sind jetzt plötzlich mehrere. Das ist doch Unsinn. Da gibt's doch auch Statistiken. Man kommt hierzu überhaupt nichts anderes mehr. Immer heißt es nur Cartonville. Cartonville, da sind sie ja wieder. Oh, ein Anruf aus Cartonville. Ich hätte ja nie gedacht, dass ich die Vorwahl von Cartonville mal kennen würde. Wie stellen Sie das überhaupt
Herr
vor?
Herr Bulthau.
Nee, jetzt mal ganz kurz. Vielleicht bleiben wir auch einfach da. Dann bringen wir ein paar Zelte mit und dann warten wir direkt an der Husumer Straße auf das nächste Mal. Das spart ja dem Land noch Benzin.
Herr Bulthaupt, kommen Sie jetzt einfach her und machen Sie Ihre Arbeit, okay? Das große Haus in der Mitte.
Da bleiben wir auch nicht mehr viel übrig.
Die Schlange dreht eine extra Runde. 85. Der Himmel schlägt über mir zusammen.
Die Raben sind zu laut.
Wenn es sie überhaupt gibt.
Die Raben.
Die Wolkenrasen.
Das sind doch Scheinwerfer.
Warum sind da Scheinwerfer?
Die Gleisen zu hell.
Dreht sich an.
Das ist ja eine Farbe.
War die Wiese eigentlich immer schon
groß? So ist das mit dem Herzinfarkt.
Eisberg.
Groß.
Titanic.
Verdammt.
Oh. Titanic-Braun.
Wird es schon dunkel?
Alles in Ordnung?
Geht es Ihnen nicht gut?
Was?
Herr Sörensen.
So.
Zu Ihnen wollte ich gerade.
Da haben Sie aber einen ungünstigen Weg genommen. Sollen wir einen Krankenwagen rufen?
Nee, nicht nötig. Ich habe mich nur ganz kurz ausgeruht. Frau Brasch, Herr Jessen, ich habe eine unangenehme Nachricht. Linus Hoekstra ist tot.
Linus?
Er hat ein Kreuz im Kreuz. Sie haben nichts gesehen?
Nichts.
Ich glaube, Sie brauchen Polizeischutz. Sie sind die Letzten, die hier übrig sind.
Uns passiert nichts. Wir werden beschützt von Gott.
Das entscheide ich, wer Sie hier schützt.
Können Sie uns nicht einfach in Ruhe lassen?
Der hat alles gefilmt.
Wer?
Hoekstra. Den Hof, die Häuser, sogar Ihr Schlafzimmer. Bei Tag und Nacht. Es gibt ja auch nirgendwo Gardinen, nix.
Wir sollen uns nicht vor Gott verstecken, hat er gesagt.
Mit Gott hat das nichts zu tun.
Nein, hat das nicht. Bleiben Sie im Haus. Schließen Sie ab. Lassen Sie niemanden rein, bis die Kollegen da sind. Das gilt übrigens auch für Frau Faltermeier und Frau Thomsenbrocker.
Warum für die?
Frau Faltermeier hat so Andeutungen gemacht.
Was für Andeutungen?
Wegen Lüder Petersen, wegen Jette. Die weiß da was, da bin ich mir sicher.
Was haben wir denn getan? Ich meine, wir wohnen doch nur hier und leben unser Leben. Warum muss uns da jemand umbringen? Nur weil wir nicht so sind wie die anderen?
Ja, ich sag mal, das ist in der Geschichte der Menschheit wahrscheinlich der häufigste Grund.
Na, Gesche? Ich dachte, ich besuch dich mal.
Martina? Bist du das? Du bist schwanger.
5. Monat. Unser 6. Kannst du dir das vorstellen? 6 Kinder.
Warum bist du hier?
Es ist lange her, dass wir uns gesehen haben.
Ja. Ich sehe niemanden mehr. Ihr macht mir Angst.
Es sind fast alle tot, Gesche. Linus, Freya, Glüder, Dirk ist im Gefängnis. Hat dein Mann dir das erzählt?
Von Glüder wusste ich. Sein Chef war hier gestern.
Ah ja?
Er hat mir ein Foto gezeigt von Glüder. Aber ich habe nichts verraten.
Warum?
Weil das Vergangenheit ist. Ich will damit nichts mehr zu tun haben.
Eigentlich ist das die Gegenwart. Der seltsame Polizist hat gesagt, du weißt vielleicht was. Und jetzt frage ich mich, ob das stimmt.
Was soll ich denn wissen?
Zum Beispiel, warum Lüder überhaupt hier war in Cartonville.
Müsstest du das nicht besser wissen? Ihr wart doch ein Paar, bevor Linus dich mit Guido zusammengeführt hat. Nein, warte, ihr wart ein Paar, nachdem Linus dich mit Guido zusammengeführt hat. Ging ein bisschen durcheinander damals, was?
Warst du gestern draußen? In der Husumer Straße?
Nein. Warum?
Ich frage mich, ob du vielleicht ein Spiel mit uns spielst. Ob du nicht klammheimlich aus deinem Bett springst und schlimme Dinge tust. Und danach legst du dich wieder hin und spielst den sterbenden Schwan.
Ich spiele keine Spiele.
Ist das so?
Weißt du, was ich mich die ganze Zeit frage, Martina? Ich frage mich, wo du eigentlich warst, damals vor 20 Jahren. Kurz bevor Lüder nach Neuseeland gegangen ist. Du warst monatelang verschwunden. Daran erinnere ich mich noch.
Tatsächlich?
Ja. Und dann bist du zurückgekommen, als ob nichts gewesen wäre. Und Linus hat dich wieder aufgenommen. Und dann hast du Guido geheiratet.
Ich war sehr jung, 19.
Alt genug, um ein Kind zu kriegen. Ein Kind, von dem niemand wissen durfte. Vor allem nicht Linus. Du hattest mehr Angst vor Linus als vor Guido.
Du spinnst.
Das haben doch sowieso alle mitbekommen. Alle bis auf Guido. Wie auch immer du das damals geschafft hast. Warum ist dein Baby dann bei Dirk im Keller gelandet?
Weil es blind war. Weil es nicht gewollt war. Weil es gegen den Plan war.
Linus' Plan.
Linus' Plan, mein Plan. Dirk sollte es in die Babyklappe legen und hat es nicht geschafft. Er hat es mit nach Hause genommen und versteckt. Und schon ziehen ausgerechnet wir nebenan ein, weil Linus es so gewollt hat. Er hat es die ganze Zeit gewusst. Er wollte, dass wir da einziehen, damit Dirk Blut und Wasser schwitzt und Jette verstecken muss. Vor uns, vor mir. Es war sein Spaß, sich mit seinen Kameras anzuschauen, wie wir umeinander herumtanzen. Wie Guido und ich ein Kind nach dem anderen kriegen und dass Jette nebenan im Keller aufwächst, weil alle Angst haben. Angst vor Linus und Angst vor Gott. Wer denkt sich so etwas nur aus?
Du hast sie gesehen. Vorgestern Nacht, da hast du Jette gesehen.
Du weißt, dass ich dich nicht davonkommen lassen kann, Gesche.
Ich weiß. Aber das ist in Ordnung.
Ich habe sie sofort erkannt. Ist das nicht ein Wunder? Erst habe ich gedacht, ich muss hinter ihr her. Dirk und ich, wir sind doch Freunde. Aber dann habe ich alles verstanden. Die Ausreden, warum wir sein Haus nicht betreten durften. Das ganze Herumgedruckse.
20 Jahre.
Ich bin zurück nach Hause. Guido war oben mit den Kindern. Ich habe mir ein Messer genommen und bin wieder nach draußen und rüber zu Dirk. Aber der war gar nicht da. Da war nur Lüder. Lüder, verstehst du? 20 Jahre später. Lüder, der doch eigentlich tot sein sollte. Lüder, der Jette freigelassen hat. Lüder, der vor dem Fernseher sitzt und irgendeinen Scheiß guckt. Ich meine, das muss man sich mal vorstellen. Der befreit seine Tochter nach 20 Jahren, lässt sie blind, wie sie ist, auf die Straße laufen und guckt Fernsehen. Ist das nicht verrückt? Hat er es von dir gewusst?
Was?
Dass Jette bei Dirk war.
Nein. Ich wusste das ja selber nicht.
Es war gar nicht so schwer, das mit dem Messer. Es war irgendwie logisch.
Aber warum Freak? Was hatte der damit zu tun?
Nichts. Freak war immer schon die ärmste Sau. Es hat fast einen Tag gedauert, bis ich auf die Idee gekommen bin, Dirk bei ihm zu suchen. Er hat ihn gegen mich verteidigt. Kannst du dir das vorstellen?
Also hast du zugestochen. Noch einmal.
Gesche, du warst immer gut zu mir. Du hast mir sehr geholfen früher.
Martina.
Es geht ganz schnell, sei ehrlich. Das hier führt doch zu nichts mehr.
Wie war das bei Linus? Wie hast du das mit dem Kreuz gemacht?
Wut, einfach nur Wut. Nichts macht dich stärker. Ich bin ins Haus. Du weißt, dass wir nie hinauf durften. Hast du dich nie gewundert, warum? Ich habe die Monitore gesehen. Ich habe verstanden, was der mit uns gemacht hat, mit uns allen. So ein Kreuz entwickelt eine enorme Kraft, Gesche, wenn man es richtig schwingt. Es tut mir wirklich leid. Ich habe nichts gegen dich.
Ich glaube, es wird Zeit.
Was?
Nichts.
Woher weißt du das eigentlich mit dem Kreuz? Woher weißt du, dass ich Linus mit dem Kreuz getötet habe?
Von mir. Sie weiß es von mir. Und ich habe jetzt wirklich genug gehört. Also ganz sicher war ich mir nicht, wer da jetzt kommt. Also ob Guido Jessen oder Martina Brasch. Aber dass einer von beiden kommt, da hätte ich schon, 5 Euro drauf gesetzt.
Warum hat der Lorenzen das bloß alles so verzögert? Hier die ganzen Ermittlungen und so.
Schlechtes Gewissen. Martina Brasch gegenüber. Ich glaube, dem war klar, dass sie hinter den Morden steckt. Der wollte ihr die Möglichkeit geben, abzuhauen.
Es war übrigens Andine.
Nee, Martina.
Quatsch. Andine Thomsen-Brocker hat Lüder Petersen verraten, wo seine Tochter steckt.
Ach komm.
Ja, es war. Dirk Lorenzen war Patient bei der und da hat er ihr das verraten. In einem schwachen Moment. Wahrscheinlich hat die danach gehakt, warum der immer so viel trinkt. Die haben da ja auch ihre Tricks, ne?
Ja, und dann?
Dann hat sie mit den Eltern von Lüder gesprochen und die haben ihr verraten, dass Lüder noch lebt und in Neuseeland ist. Und da hat sie mit Lüder direkt Kontakt aufgenommen.
Die Menschen sollten einfach viel weniger miteinander reden. Dann passiert auch nichts.
Nicht mehrheitsfähig, die Meinung.
Du sag mal, habe ich das richtig verstanden? Der Lüder Petersen, ne? Der hat noch Eltern hier.
Ja, wieso?
Jette. Die muss ja auch irgendwo hin. Jetzt hat die plötzlich Großeltern. Besser als nichts.
Sörensen fängt Feuer. Kriminalhörspiel von Sven Stricker.
Schau, was wir machen, Sohn.
Sörensen, ich hab Flügel.
Wo habt ihr den Drachen denn her? Meiner ist das nicht.
Da war ein Tourist, der konnte das gar nicht. Hat nach 10 Minuten die Lust verloren, da habe ich ihm den Drachen abgekauft. Für 70 Euro.
Schnäppchen.
Es sprachen Sörensen, Bjarne Mädel.
Hätte, mach mal einen Looping.
Boah, alter Schwede.
Jennifer Holstenbeck, Birte Kretschmann.
Wie schnell hast du dir das denn beigebracht, Papa?
Wieso? Ich kann das gar nicht. Die war das alles selbst. Willst du mal?
Malte Schuster, Bastian Reiber.
Ach, Quatsch. Die macht das doch gut, die Jette. Bei mir stürzt er nur ab.
Alfred Sörensen, Felix von Manteuffel.
Ja, und danach geht er wieder in die Luft. Das Leben ist wie ein Drachen. Du musst immer einmal öfter in die Luft, als du heruntergestürzt bist.
Genau, und am Ende wird man dann trotzdem eingepackt.
Jette, Leonie Reiner.
Ein unverbesserlicher Optimist, mein Herr.
Dirk Lorenzen.
Wie hast du nie einen Drachensteiger?
Rainer Strecker.
Ja, weil du vollkommen unfähig warst.
Papa.
Ernsthaft. Einmal hast du das Kind.
Sowie Uta Halland, Arndt Klavitter, Udo Kroschwald, Leslie Moulton, Katharina Pütter, Steffen Schröder und Stefan Schasch. Komposition Jan-Peter Pflug. Ton und Technik Thomas Monajan und Frank Klein. Regieassistenz Felix Lehmann. Regie Sven Stricker. Produktion Deutschlandfunk Kultur 2018.